Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler. Die Geburt eines Kindes gilt gemeinhin als das größte Glück im Leben. Aber für die meisten frischgebackenen Eltern sieht die Realität oft anders aus. Wenig Schlaf, kaum Zeit für sich selbst oder erst recht für berufliche Ambitionen, das prägt den Alltag vieler junger Mütter und Väter. Ist das Elternsein wirklich dieses reine Glück, wie es meist in sozialen Medien oder im Smalltalk vermittelt wird, oder wird oft nur eine Fassade aufrechterhalten? Wie verändert die Geburt eines Kindes das Leben tatsächlich? Wie können junge Eltern mit den Herausforderungen dieser neuen Lebensphase umgehen, ohne dass jemand auf der Strecke bleibt? Reines Elternglück, wie die Geburt eines Kindes das Leben verändert, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Und dazu begrüße ich meine Studiogäste. Zugeschaltet aus Freiburg ist das Nina Grimm, zweifache Mutter, Familienpsychologin, Verhaltenstherapeutin und Autorin des Buches »Wie ihr euch nicht umbringt, wenn ihr Eltern seid«. Guten Morgen, Frau Grimm.
Einen wundervollen guten Morgen, so schön hier zu sein.
Und ich begrüße in Berlin Tilman Prüfer, vierfachen Vater und Leiter des Ressorts Familie bei Zeit und Zeit Online, wo auch seine Kolumne Prüfers Töchter erscheint. Guten Morgen auch Ihnen, Herr Prüfer.
Guten Morgen, schön hier zu sein.
Wir freuen uns auch und wie immer in der Lebenszeit möchten wir von Ihnen hören, meine Damen und Herren, liebe Zuhörende. Welche Stellenwert hat die Geburt Ihres Kindes in Ihrem Leben? Wie haben Sie die ersten Babyjahre empfunden oder vielleicht stecken Sie auch gerade mittendrin? Wie hat das Ihr Leben als junge Mutter oder Vater verändert? Was ist dazugekommen, was fällt weg, was vermissen Sie und was hätten Sie sich vielleicht ganz anders vorgestellt? Wie waren Ihre Erwartungen vor dem Familienzuwachs? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und falls Ihnen das lieber ist, bleiben Sie natürlich auch anonym. Wie hat die Geburt Ihres Kindes Ihr Leben verändert? Dazu hat sich meine Kollegin Johanna Müßiger schon vor der Sendung umgehört.
Zum Positiven, weil es ein kleines Wunder war, das das Leben komplett auf den Kopf gestellt hat und es tatsächlich auch mit allen Schwierigkeiten, die das Elternsein mit sich bringt, sprich Kinderbetreuung, Arbeiten, schlaflose Nächte, ist es trotzdem das Erfüllendste, was man sich vorstellen kann.
Man ist halt gefühlt ständig irgendwie krank. Also, ne? Das Kind ist krank und dann geht das immer so reihum. Aber im Großen und Ganzen halt schon positiv, ja.
Man hat viel aufgegeben mit dem Kind. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist ein ganz anderes Leben. Wir haben tatsächlich auch den Vorteil, in Anführungszeichen, dass wir älter sind, als wir Eltern geworden sind, sodass wir nicht das Gefühl haben, irgendwas zu verpassen. Wir haben alles, was wir erleben wollten, größtenteils schon erlebt und können jetzt uns einfach ganz entspannt auf das Kind konzentrieren und einfach nochmal die Welt mit anderen Augen kennenlernen.
Also grundsätzlich hat sich das um 180 Grad gedreht, das Leben. Und man hat weniger Zeit, was jetzt nicht als negativ zu betrachten ist, sondern man hat halt weniger Zeit. Jede Menge Spaß, manchmal ein bisschen stressig, aber grundsätzlich nur zum Positiven hat sich gewendet.
Also weggefallen ist definitiv Spontanität. Der Tag ist sehr durchstrukturiert und geplant. Ja, und dazu gekommen ist halt ganz viel Liebe, so ein kleiner Wirbelwind, der einem immer ein Lächeln aufs Gesicht zaubert und ja. Eigentlich das größte Glück.
Aber auch von den sozialen Kontakten, wenn die halt keine Kinder haben, dann ist das so am Anfang ein bisschen schwierig unter einen Hut zu bringen, weil der Lebensablauf einfach ein anderer ist. Aber ansonsten bringt er einfach viel Lebensfreude rein. Es ist jeden Tag was Neues. Ich kann mir das halt ohne ihn auf jeden Fall nicht mehr vorstellen.
Also ich finde so diese Flexibilität und nicht selbstbestimmt, sondern so fremdbestimmt sein, das hat sich krass verändert. Was aber jetzt gar nicht unbedingt nur ein Nachteil sein muss. Ich persönlich finde es auch sehr schön.
Man zofft sich schon mal, in Anführungszeichen, schneller als vorher, ne? Weil man einfach irgendwie einen ganz anderen, unter einem anderen Druck steht irgendwie und sich halt eben einfach auch nicht mal aus dem Weg gehen kann, ne? Weil man dann doch halt relativ viel zusammen machen muss und deswegen einfach so ein bisschen mehr Rücksicht nehmen muss auf den anderen, auf die Bedürfnisse auch irgendwie, denen man so nicht mehr nachgehen kann. Also wie es halt früher war halt eben, ne?
Frau Grimm, Herr Prüfer, vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor. Frau Grimm, was sind Ihre Erinnerungen an diese Babyzeit mit zwei kleinen Kindern?
Also erstmal fand ich es total schön, jetzt auch von den ganzen Stimmen auf der Straße zu hören, dass natürlich, und so ging es mir auch, so ein Baby ein Riesenwunder ist und natürlich Momente der Glückseligkeit da sind und auch natürlich bei uns da waren. Und es gibt aber eben auch diese andere Seite, über die so selten auch wirklich ehrlich und transparent gesprochen wird, nämlich dass es natürlich auch für so ein junges Elternpaar eine extreme Belastungsprobe ist und da ziemlich viel Stress und Druck mit ins System reinkommt.
Herr Prüfer, Sie schreiben in Ihren Büchern und in Ihrer Kolumne ja regelmäßig über das Vatersein von 4 Töchtern. Die sind jetzt schon etwas größer, aber wie waren die allerersten Jahre?
Also ich war überrascht, wie natürlich mir das alles vorkommt oder vorkam. Also wenn man sich jetzt als werdender Vater so einem Kind annähern möchte, man hat ja vorher erstmal überhaupt keine Ahnung, man kann es gar nicht fühlen, was auf einen zukommt. Und mir ging das so, als ich dann mein erstes Kind, das war die Luna, ich war da erst 25, in den Armen hielt, da erschien mir das so, okay, das sind jetzt also wir beide und wir verbringen jetzt unser Leben zusammen. Krass. Und das war für mich wirklich erstaunlich, wie schnell dieses Elternprogramm bei mir da war. Und das hat mich dann noch nicht mehr verlassen.
Und was waren die Herausforderungen dieser ersten Jahre? War das die ganze Zeit so selbstverständlich oder sind da schon Überraschungen aufgetaucht, mit denen Sie so vorher nicht gerechnet haben?
Es ist natürlich die ganze Zeit voller Überraschungen. Auch jedes Kind ist wieder völlig anders. Also ich hatte gedacht, okay, also jetzt kommt da die kleine Juli. Ich habe schon 3 Mädchen mit aufgezogen. Das geht jetzt ganz, ganz einfach. Und dann ist das aber ein ganz, ganz anderer Mensch, der einem dort entgegenkommt. Und zwar schon von der ersten Sekunde an ein anderer Mensch. Und man muss wieder alles neu lernen. Also ich kann nicht sagen, dass sich das alles so aufgebaut hat und man da irgendwie eine Profikenntnis dann aufgebaut hat, sondern es ist immer wieder ganz, ganz neu gewesen.
Was waren denn so die Momente, in denen Sie auf dem Zahnfleisch gegangen sind?
An den Rand der Verzweiflung haben mich die Ohrenentzündungen von meinen Töchtern Greta und Lotta gebracht. Die hatten eigentlich immer entzündete Ohren. Das ist furchtbar, weil das Kind halt sehr darunter leidet und man ist ständig beim Arzt. Man pumpt das Kind mit Antibiotika voll und bleibt dann zu Hause. Und dann ist es gerade weg und dann ist es wieder da. Das waren also harte Nächte, die mir auch in Erinnerung geblieben sind. Aber ich bin jetzt gar nicht so der Typ, der sich jetzt darauf versteifen möchte, dass das alles vor allen Dingen eine Belastung ist. Es ist vor allen Dingen, finde ich, irre witzig, Kinder zu haben. Es ist total lustig. Die sagen die ganze Zeit Dinge, auf die man überhaupt nicht käme. Und das ist ein toller Gewinn fürs Leben und ein großes, großes Abenteuer.
Frau Grimm, Sie haben ja gerade gesagt, die Realität des Elternseins hat einfach 2 Seiten, die wunderschöne, aber auch eben die herausfordernde. Warum wird über diese Seite der Realität so wenig gesprochen?
Ich denke, weil es sehr schambesetzt ist, eben weil ja auch Mutterschaft, Vaterschaft mit einem gewissen Rollenbild und damit auch mit gewissen Rollenerwartungen einhergeht. Und wir sind natürlich als Menschen soziale Wesen und damit auch stark versucht, Rollenerwartungen unserer Kultur und unserer Gesellschaft gerecht werden zu wollen. Und wenn wir spüren von so, hey, irgendwie, ja, es ist schön, aber es ist schon auch echt richtig dolle anstrengend. Und was für mich noch so ein ganz zentraler Punkt war, ist auch so diese riesige Verantwortung, die damit einhergeht, also sich eben auf einmal nicht mehr nur mit der Frage zu beschäftigen, wie behandle ich meine Ohrenentzündung, sondern welche medizinischen Interventionen trete ich jetzt da an und so weiter. Das ist einfach auch nochmal ein extremer Ballast und schwierige Entscheidungsprozesse, die man da auf einmal zu tätigen hat. Und auch damit eben ja, zu spüren, wie viel Druck und wie viel Last, wie viel Mehrbelastung draufkommt, auf die Schultern geladen wird, ist, denke ich, ganz, ganz häufig schambesetzt.
Und Sie sagen ja, da trägt einiges zum Druck bei. Also klar, zum einen die Biologie eines Kindes, das einfach rund um die Uhr versorgt werden muss. Es wird noch potenziert, wenn man ein sogenanntes Schreikind hat, also ein Baby sehr viel weint. Ja. Aber die äußeren Anforderungen der Umwelt und der innere Druck, vor allem guter Vater, gute Mutter zu sein, ist wahrscheinlich auch hoch, oder?
Das ist extrem hoch und das ist durch Social Media sicherlich nicht besser geworden. Dadurch sind wir quasi die ganze Zeit mit dem Happy Life der Mama um die Ecke quasi konfrontiert. konfrontiert. Wir holen es uns in unsere Wohnzimmer rein. Und da wird einem ja schon auch so ein Stück weit eine Scheinwelt gezeigt bzw. vorgelebt. Sind ja immer nur so kleine Mini-Ausschnitte, die wir sehen. Und dadurch steigt natürlich der soziale Vergleich enorm.
Herr Prüfer, wie verändert es eine Paarbeziehung, wenn ein Kind kommt?
Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil während sich Eltern sehr viel darauf vorbereiten, was sie mit dem Kind dann anstellen und wie das halt so vonstatten zu gehen hat, bereiten sich häufig wenig darauf vor, was das mit ihnen als Paar macht. Weil sie ganz natürlich annehmen, wir haben uns so lieb und da kommt jetzt noch so ein kleines Glück hinzu, das macht unser Glück dann dreifach und hoffen so, dass das Kind so diese Fortsetzung ihrer Beziehung sein wird. Aber es verändert die Paarbeziehung natürlich total. Also aus einer Freizeitbeziehung, die man hatte, man war immer füreinander verfügbar, wenn man wollte und ist freiwillig miteinander umgegangen, wird plötzlich also eine Arbeitsbeziehung, wo man sich wirklich aufeinander verlassen muss, wo man sich organisieren muss, wo man mit Frustrationen umgehen muss, wo man sich auch viel gegenseitig kritisiert. Und dieser abrupte Wechsel, den so eine Beziehung hat, der überfordert viele Paare. Also so die, man sagt so, die ersten 2 Jahre nach der Geburt eines Kindes sind die risikoreichsten für so ein frisch gebackenes Elternpaar, weil es da häufig dann zu Brüchen kommt.
Wie war das bei Ihnen und Ihrer Beziehung?
Naja, ich hatte das selbst erlebt. Also meine erste Beziehung, die ging genau deswegen, also nicht nur deswegen, aber das war ein Faktor gegen die Brüche, weil ich war als Vater 25 Jahre alt. Ich hatte keine Ahnung, was da jetzt auf uns zukommt, aber ich hatte Ahnung davon, dass ich jetzt arbeiten gehen müsste und dass ich jetzt halt erstmal Geld verdienen sollte. Das habe ich dann auch getan und habe dann auch sehr viel gearbeitet und gar nicht verstanden, warum die Mutter des Kindes immer unzufriedener zu Hause wurde. Und weil sie hatte ja nur das Kind, ne? Während ich die ganze Verantwortung hatte für die Familie, da die Kohle beizuschaffen. Und innerhalb von 2 Jahren hat uns das als Paar so auseinandergebracht, dass das auch nicht mehr zu überbrücken war. Und das war dann auch eine irgendwie große Aufgabe, dann danach die Beziehung zum Kind und so etwas, also zu Luna, der Kleinen, aufrechtzuerhalten und aufzuarbeiten. Und das kann ich jedem Vater raten, das anders zu machen, als ich das damals gemacht habe.
Nämlich? Was würden Sie raten?
Erstmal muss man sich als Vater bewusst sein, dass diese Zeit, die man mit dem Kind hat, total wichtig ist und dass man auch als junger Vater nicht nur irgendwie eine Pflicht hat, sondern ein Anrecht darauf hat und sich auch den Raum dafür schaffen muss, mit dem Kind Zeit zu haben, auch Zeit mit dem Kind alleine zu verbringen, die nicht nur quasi durch die Mutter vermittelt wird, um diese Beziehung aufzubauen und auch um Verständnis dafür zu bekommen, was das eigentlich bedeutet. Also das gibt auch Studien, die darauf ziemlich deutlich hinweisen, dass wenn Väter in den ersten Lebensmonaten des Kindes da sind, also richtig da sind, dass in diesen Beziehungen die Scheidungsrate in den ersten Jahren signifikant sinkt. Ne? Mhm. Also das ist sehr, sehr, dass diese Paare sehr, sehr viel besser miteinander danach umgehen können, wenn sie das teilen.
Da brechen ja auch so alte Rollenbilder dann durch, wenn man Eltern wird. Da reden wir gleich noch drüber, weil jetzt ist schon eine Hörerin in der Leitung, nämlich Christiane Wolters in Berlin. Guten Morgen, Frau Wolters.
Guten Morgen nach Köln.
Was ist Ihr Verhältnis zu diesem Thema? Was sind Ihre Erfahrungen mit kleinem Kind vielleicht?
Ja, also vielleicht ganz vorweggeschickt, mein Kind ist 4 Jahre alt, mein Sohn, also auch noch nicht ganz groß und braucht auch noch relativ viel Betreuung. Ich kann mich eigentlich ganz vielem, was ich gerade gehört habe, schon anschließen. Ich finde, also das möchte ich jetzt gar nicht wiederholen, ich stelle nur auch immer wieder fest, dass viel dieses Stresses oder dieser Belastung vermeidbar wären, wenn einfach die Rahmenbedingungen zum Beispiel der Kinderbetreuung besser wären, wenn man nicht ständig auch irgendwie ein schlechtes Gewissen hätte, wenn man sein Kind in einer Kita vielleicht abgeben muss, wo die Hälfte der Erzieher krank ist und der Betreuungsschlüssel klein ist und so weiter. Und selbst wenn man irgendwie sehr gut organisiert ist und das alles so grundsätzlich auf die Reihe bekommt, kommen immer wieder unvorhergesehene Dinge rein, wo man dann wieder als Einzelner oder als Einzelne selber sehen muss, wie man es hinbekommt. Also diese ganzen strukturellen Bedingungen werden irgendwie immer wieder so auf Einzelne, die Eltern, externalisiert. Wir sind jetzt in Berlin zum Beispiel seit einer Woche wieder Kita-Streik. Ich war jetzt 5 Tage mit meinem Kind zu Hause im Homeoffice und das sind natürlich Sachen, jetzt unabhängig davon, dass natürlich das Streikrecht wichtig ist. Ich will jetzt gar nicht über den Streik reden. Das sind einfach so diese Rahmenbedingungen, die es den Eltern so schwierig machen. Und da, finde ich, fehlt in unserer Gesellschaft eine Antwort drauf oder auch zumindest mal ein wirklich glaubhafter Wille der Politik, sich dem zu widmen.
Das heißt, Ihr Kind ist jetzt auch gerade zu Hause?
Mein Kind ist jetzt gerade zu Hause. Ich habe jetzt gerade zum x-ten Mal ein Feuerwehrhörspiel angemacht, damit ich diese 10 Minuten oder 5 Minuten telefonieren kann und mir nicht das Gleiche passiert wie gestern, als ich in einem Videocall war und während ich redete, mein Sohn im Hintergrund auf einmal in Dauerschleife anfing, Po abputzen zu skandieren. Das sind dann natürlich die Dinge, die immer kommen. Das ist auch natürlich ganz lustig. Das ist ja nicht immer alles nur schlimm, ne? Und man muss sich darauf einstellen, aber ich finde, es verlangt halt von dem Einzelnen oder der Einzelnen viel ab.
Da haben Sie jetzt schöne Bilder, glaube ich, in die Köpfe gezaubert. Ich erinnere mich auch noch dran, dass dieser Tag, der nicht zu Ende ging und man noch nicht mal geduscht hatte und irgendwie dauernd irgendwer von außen was von einem wollte, erinnere ich mich auch sehr gut an. Herr Prüfer hatte aber Luft geholt direkt.
Ja, ich finde, Frau Wolters, das haben Sie sehr schön beschrieben, weil wir leben in einer Gesellschaft, in der die Gesellschaft davon ausgeht, dass die Kinder Elternsache sind. Die haben sich darum zu kümmern, die haben das alles irgendwie zu schultern, auch irgendwie häufig halt dieses Paar, also diese Kleinfamilie, Papa und Mama, was sehr, sehr viel ist.
Oder Alleinerziehende.
Oder Alleinerziehende, was leider auch sehr, sehr häufig der Fall ist. Und sie haben dann aber damit auch die Gesellschaft am besten nicht weiter zu behelligen. Und das finde ich einen unhaltbaren Zustand, den wir in der Gesellschaft haben. Und der sich auch immer mehr auswirkt. Also das, was unser Staat für Kitas ausgibt, für die Betreuung, das ist zu wenig. Es ist dort zu wenig Personal, es ist zu wenig Ausbildung, es ist zu wenig Expertise dort. Und man ist gerade so erst in der Forschung dabei zu verstehen, was das eigentlich mit Kindern macht. Also dass eine schlechte Kita für Kinder auch dann schlechte Startbedingungen bedeutet. Vor allen Dingen für Kinder, die darauf angewiesen sind, die halt nicht irgendwie eigentlich zu Hause die Mama haben, die halt einspringen kann und das alles auffangen kann, sondern die das wirklich bräuchten. Und das ist ein großer Missstand, der, ich will sagen, sehr wenig artikuliert wird.
Frau Grimm, das ist ja auch eine Sache, die ganz oft wahrscheinlich eine Rolle spielt bei Ihnen auch. Das sind ja große Anforderungen, die auf Eltern zutreffen. Das hat Frau Wolters ja auch gerade beschrieben. Also Beruf muss erledigt werden, Kinder müssen erledigt werden, es muss alles funktionieren, es muss wie so ein Zahnrad ineinander greifen. Und was passiert, wenn dann ein Zahnrädchen rausbricht? Ist die Gesellschaft dafür dann offen, da auch entsprechend flexibel drauf zu reagieren?
Ja, genau, das ist einfach nochmal so ein weiterer Druck, der auf die Familiensysteme wirkt, genau wie es die Frau Wolters gerade beschrieben hat und jetzt auch nochmal bestätigt wurde. Und das ist so wichtig zu sehen und ich finde es wichtig, darüber zu sprechen. Das ist ein Missstand und der ist real existent. Und gerade deswegen finde ich es aber so extrem wichtig, dass wir jetzt auch wirklich auf dieser kleinsten Ebene, nämlich im kleinfamiliären System in allererster Instanz gucken, wie schaffen wir es, dass wir uns jetzt gerade wegen dieser taffen Umstände, ich glaube, es ist wirklich hart, gerade Familie zu sein, jetzt nicht auch noch von innen heraus zu schwächen, weil der eh schon total herausfordernd ist. Es sind ja im Grunde genommen nicht bewältigbare Aufgaben, mit denen eine kleine Familie heutzutage konfrontiert ist. Es ist viel zu viel, was da lastet. Und wenn wir jetzt noch uns von innen heraus schwächen durch Alltagskonflikte, Reibereien, Konflikte wegen Socken auf dem Boden oder Vorrechnungen, wer hat wann schon mal die Windel gewechselt und so weiter, dann ist das nochmal, also häufig nochmal so das Tüpfelchen auf dem I, was einfach viele dann zum Zusammenbrechen bringt. Und das ist so schade, weil wir hier wirklich viel ausrichten können mit nicht schweren oder anspruchsvollen Mitteln.
Frau Wolters, Ihr Appell ist angekommen, dass es um gesellschaftliche, politische Rahmenbedingungen sind, die wichtig sind, damit man den Eltern nicht das Leben noch zusätzlich das Leben schwer macht. Teilen Sie noch mal ganz kurz vor den Nachrichten Ihre Tipps. Wie jonglieren Sie da durch, wenn sowas passiert? Was haben Sie sich für ein Netzwerk aufgebaut? Wie gehen Sie damit um, außer der Feuerwehrmann-Kassette?
Ja, die Hörspiele helfen natürlich ungemein. Also ja, Netzwerk, ich muss dazu sagen, ich bin alleinerziehend, also ich habe den erhöhten Schwierigkeitsgrad ohnehin, vielleicht deshalb habe ich mir relativ früh auch schon ein Netzwerk aufgebaut, also ich habe eine sehr gute Babysitterin, ich habe Freunde und so weiter, die dann auch im Einzelfall mal einspringen können, leider keine Großeltern vor Ort, ne? Das ist natürlich bei vielen sich auch immer der Joker im Grunde, wenn man die Kinder mal einen Vormittag oder einen Tag zu den Großeltern bringen kann. Es bleibt dabei, egal wie gut das Netzwerk ist, ne, jetzt im Moment sprechen wir uns natürlich auch viel untereinander mit den anderen Kita-Eltern ab, sodass man mal halbe Tage da, weil ab einem gewissen Alter Kinder dann ja auch sehr schön einfach zu zweit spielen und im Grunde zufrieden damit sind, wenn nur ein anderes Kind da ist. Nichtsdestotrotz ist meine Erfahrung einfach immer, selbst wenn man alles gerade super gut organisiert hast, am Ende bricht dann doch unvorhergesehen was Kleines weg und dann, ja gut, ne, dann nehmen, was kommt. Und ich finde, das ist ja auch das, was Kinder einem absolut lehren und auch, was ich als unheimlich bereichernd empfinde, dieses Sein im Hier und Jetzt und in der Präsenz sein und dann versuchen, es so zu nehmen, wie es kommt. Ne?
Also, dann drücken wir Ihnen jetzt die Daumen, dass die Hörspiele heute noch anhalten und dass am Montag die Kita wieder auf ist. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben, Frau Wolters. Wir machen gleich an dieser Stelle weiter reines Elternglück, wie die Geburt eines Kindes das Leben verändert. Darüber werden wir nach den Nachrichten weiter reden. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen, Beobachtungen und Erlebnisse. Wie haben Sie die ersten Wochen, Monaten, Jahre mit Kind erlebt? War es herausfordernd? Was war überraschend? Wofür wird viel zu selten gesprochen? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gern auch anonym, wenn Ihnen das lieber ist. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon. Egal, wie sehr man sie sich gewünscht hat, kommen Kinder, stellen sie das Leben erst einmal ziemlich auf den Kopf. Und bei aller Liebe und Freude, Fremdbestimmung, Schlafentzug und die hohe Verantwortung rund um die Uhr führen mit dazu, dass sich nicht wenige Eltern gestresst, erschöpft und überfordert fühlen. Laut Zahlen des Müttergenesungswerkes in Deutschland gelten über 2 Millionen Mütter und Väter sogar als kurbedürftig. Reines Elternglück, wie die Geburt eines Kindes das Leben verändert, das ist unser Thema heute und darüber möchte ich weiter sprechen mit der Familienpsychologin und Paartherapeutin Nina Grimm, mit dem Autoren, Journalisten und vierfachen Vater Tillmann Prüfer und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Wie sieht Ihr Alltag mit kleinen Kindern aus? Wie war der Start nach der Geburt und wie haben Sie sich das vorher vorgestellt? Wie hat sich das Elternwerden auf Sie ausgewirkt, auf Ihren Beruf? Was hat es mit Ihrer Beziehung gemacht und was hat Ihnen in dieser Zeit geholfen, was hat sie unterstützt oder was hätten sie sich als Unterstützung gewünscht? Und haben Sie den Eindruck, dass sich die Anforderungen an Eltern verändert haben im Vergleich zu früheren Generationen? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole es nochmal, 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de und wenn Sie möchten, bleiben Sie natürlich bei allem auch anonym. Wie das ist, das frisch gebackene Elternsein, darüber hat auch der Kabarettist Nils Heinrich im Poetry Slam TV erzählt.
Heute kaufe ich meiner Frau und mir ein Stück Kuchen oder zwei. Einfach mal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Das haben wir uns schon seit Monaten nicht mehr getraut. Seit einigen Monaten sind wir nämlich Eltern. Weggeschmissen haben wir unser Leben. Für einen rucksackgroßen Fleischklops. Der aus Milch Scheiße macht. Wenn man den Kleinen aus seiner vollen Windel befreit, pullert er einem zum Dank erstmal ins Gesicht. Das ist dann auch einer der wenigen Augenblicke, an denen der Kleine mal lächelt. Dieser quiekende Leberkäse, der schreien kann, ohne Luft zu holen, hat uns vollkommen in der Hand. Damit wir beide gleich viel davon haben, teilen wir das sich terrorisieren lassen unter uns auf. Das ist unser Ehegattensplitting. Lässt sich der oder die eine gerade terrorisieren, darf der oder die andere auf einer Parkbank in einem anderen Stadtteil mal durchschlafen. Heute aber wird alles anders sein. Denn heute, ja heute, starten wir das Experiment. Heute denken wir mal nur an uns. Teil 1, Kaffee und Kuchen. Der Kleine schläft. Es ist später Nachmittag, circa 21 Uhr.
Nils Heinrich und sein Rucksack großer Terrorfleischklops. Wir haben viel befreiendes Lachen gehört im Publikum. Herr Prüfer, kennen Sie diese Gefühle auch aus der ersten Babyzeit?
Ja, ich glaube, das kennen alle Eltern. Und ich war so wahnsinnig erstaunt, wie wenig Schlaf so ein Kind eigentlich braucht. Also wie unglaublich wach dieses Kind sein kann. Und dass man stundenlang auf einem Hausflur, um die anderen nicht zu stören, der Mond ist aufgegangen, singen kann und in so hellwache Babyaugen schaut, die einem sehr, sehr aufmerksam zuhören, während man sie ansingt. Und dann, wenn man denkt, jetzt ist es eingeschlummert, jetzt kann ich ganz, ganz vorsichtig dieses Kind in das Nein doch nicht. Der Mond ist auf. Und das,
als dann das Kind angefangen hat mitzusingen sogar noch, das war auch schön. Als ich dann das Schlaflied selber mitgesungen
habe. Sind Sie dann selber eingeschlafen? Ja. Ist das eigentlich, und das vielleicht auch eine Frage an Sie, Frau Grimm, kein Zufall, dass wir hier zwei Männer haben, die mit Humor, aber vor allem sehr frei und ungeschönt auch die dunklen Seiten des Elternseins beleuchten? Ist das für Mütter manchmal schwerer, sich auch mal vielleicht politisch unkorrekt Luft zu machen zwischendurch, weil dieser Mythos der immer liebenden, duldsamen Mutter über den Frauen liegt? Gibt es da schlechtes Gewissen, sich genervt und erschöpft zu zeigen?
Ja, ich denke, das können wir mit einem simplen und schlichten Ja beantworten. Also ich denke, der Mütter-Mythos ist immer noch sehr viel stärker vertreten, obgleich, denke ich, Väter mittlerweile auch peu à peu in den Geschmack kommen, was das alles bedeutet. Ja.
Wie Eltern bei allem Elternsein auch ihre Paarbeziehung nicht aus den Augen verlieren, noch eine Aufgabe im vollen Kleinkindalltag, darüber reden wir gleich. Aber zuerst möchte ich unseren dritten Gast in der Runde begrüßen, die uns den wissenschaftlichen Hintergrund gibt zu all dem Realitätserleben. Professor Dr. Eva Asselmann ist Professorin für Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie an der HMU, Health and Medical University in Potsdam, und hat unter anderem untersucht, ob und wie die Geburt eines Kindes die Väter und Mütter verändert. Guten Morgen, Frau Asselmann.
Hallo Frau Wiesner.
Wie haben Sie das erforscht und was waren die Ergebnisse?
Ja, wir haben verschiedene Studien durchgeführt, und zwar bei tausenden Personen aus der deutschen Allgemeinbevölkerung, und haben uns da angeschaut, wie sich die Persönlichkeit, aber auch das Wohlbefinden verändern in den 5 Jahren vor und in den 5 Jahren nach der Geburt des ersten Kindes. Und da konnten wir unter anderem zeigen, dass es in der Tat so zu sein scheint, dass einen die Geburt glücklich macht. Gerade im allerersten Lebensjahr finden wir einen Peak in der Lebenszufriedenheit, im Glücksgefühl, vor allen Dingen bei Müttern, etwas weniger stark ausgeprägt, aber auch vorhanden bei Vätern. Langfristig flacht es dann allerdings wieder ab. Also kurzfristig scheint uns ein Kind tatsächlich glücklicher zu machen. Langfristig kommen da aber verschiedene Dinge zusammen. Wir haben es eben schon sehr schön gehört. Auf der einen Seite ist es natürlich erfüllend. Man hat ganz viel Liebe für das Kind, wenn es einen anlächelt. Auf der anderen Seite aber auch Stress und Ärger. Und dementsprechend finden wir zum Beispiel, dass Eltern stärker, häufiger verärgert sind im Alltag. Einige Jahre nach der Geburt des ersten Kindes versus in den Jahren davor. Wahrscheinlich, weil auch der Stresspegel einfach ansteigt. Also ein Kind ist nicht unbedingt ein Glücksgarant. Und wenn wir mal reinzoomen in die Lebenszufriedenheit, dann finden wir da auch, dass gerade die Partnerschaftszufriedenheit absinkt nach der Geburt eines Kindes. Das haben wir ja eben auch schon hören können. Ein Kind ist eben nicht, es macht die Familie nicht nur vollkommen, sondern es ist vor allen Dingen auch eine Herausforderung für die Paarbeziehung. Man muss sich ganz neu anpassen an dieses neue System, wo jetzt noch eine Person hinzukommt, die ganz viel Aufmerksamkeit und Ressourcen einfordert.
Wir haben in der Umfrage am Anfang der Sendung von einem Paar gehört, das sagte, zum Glück sind wir späte Eltern und sie hatten nicht das Gefühl, das Leben zu verpassen. Gab es in den Ergebnissen einen Unterschied zwischen jüngeren und älteren Eltern beim ersten Kind?
Ja, tatsächlich konnten wir da leichte Unterschiede finden, und zwar, dass diese positiven Veränderungen, zum Beispiel die Zunahme im Glücksgefühl, dass die noch stärker ausgeprägt war bei älteren Personen, ganz ähnlich wie es eben beschrieben wurde. Und wahrscheinlich ist dem tatsächlich so, dass man als etwas ältere Person vielleicht schon gelassener ist, etwas mehr Lebenserfahrung mitbringt und eventuell auch schon mehr Ressourcen aufgebaut hat. Wir wissen zum Beispiel auch, dass gerade sehr gebildete Personen die Familiengründung aufschieben. Diese Personengruppen sind dann häufig auch einkommensstärker, können sich zum Beispiel eher mal Unterstützung erkaufen in Form von Babysittern, anderen Personen, die ihnen unter die Hände greifen. Und wenn man diese Ressourcen hat, mehr Lebenserfahrung, aber vielleicht auch mehr Geld, dass man sich hier und da die Dinge vereinfachen kann, hilft das natürlich, um Stress abzufedern.
Es gibt auch Forschungsergebnisse, was sich konkret bei der Frau verändert, auch allein körperlich und gesundheitlich durch die Geburt. Welche Punkte sind hier wichtig?
Ja, auch das haben wir uns angeschaut. Und zwar nimmt die körperliche Gesundheit der Frau rapide ab, schon während der Schwangerschaft und kurz danach. So eine Schwangerschaft ist eine enorme Herausforderung natürlich für den Körper einer Frau. Dementsprechend finden wir hier einen deutlichen Abfall in der körperlichen Gesundheit, gerade während der Schwangerschaft und kurz nach der Geburt von Frauen. Also das haut ganz schön rein.
Und die psychische Gesundheit? Gibt's da?
Die verbessert sich im Schnitt. Das ist ganz interessant. Also wir finden, dass die psychische Gesundheit schon in den Jahren vorher ansteigt. Wahrscheinlich, weil das die Phase auch ist, wo viele junge Personen eine Paarbeziehung aufbauen, die ihr Glück stabilisiert und die dann letztlich darin gipfelt, dass man sich für die Familiengründung entscheidet. Und gerade im ersten Jahr nach der Geburt nimmt die psychische Gesundheit zu im Mittel. Denn wir wissen gleichzeitig, dass die Perinatalzeit eine ganz vulnerable Phase ist. Stichwort postpartale Depression. Also es ist gleichzeitig auch eine Risikozeit, wo zumindest einige Personen, gerade Mütter, auch psychische Belastungen entwickeln, wie postpartale Depressionen, Angststörungen. Und das kann sehr belastend sein, denn gerade in dieser Phase haben wir psychosoziale Veränderungen, man muss sich anpassen an die neue Lebenssituation, aber auch körperliche Veränderungen, zum Beispiel hormonell.
Dagmar Kallmeier hat aus Berlin angerufen gerade. Ich würde Sie gerne direkt mit in die Runde nehmen. Guten Morgen, Frau Kallmeier.
Ja, hallo. Ja, ich habe heute meinen Festtag. Mein Jüngster wird heute mein Dritter wird heute 14.
Und, kommt man durcheinander. Herzlichen Glückwunsch.
Genau. Und deswegen habe ich nämlich heute früh, ich führe Tagebuch über die Kinder. Also ich habe denen immer so Tagebücher eingerichtet, als sie geboren wurden. Und da habe ich das nämlich gerade heute früh gelesen, wie sich das Leben damals verändert hat, als dann der Dritte kam. Also natürlich verändert sich ja mit jedem Kind das Leben, aber beim Dritten war es dann natürlich nochmal anders.
Aber nehmen Sie uns mit in Ihr Tagebuch. Was war damals?
Er kam 6 Wochen zu früh. Er kam am ersten Tag des Mutterschutzes. Das war natürlich total unkooperativ. Und es war eine ganz schwierige Zeit, weil ich davor eben noch Überstunden abgearbeitet habe. Und ich hatte ja die 2 Kinder. Einer im Kindergarten, der andere ging zur Schule. Wir hatten gerade ein Haus gekauft und umgebaut. Also ich war eigentlich völlig am Ende meiner Krippe, aber komplett. Ich dachte manchmal, also ich komme die Treppe nicht mehr hoch. Und dann kamen wir auch noch 6 Wochen zu früh. Also es war wirklich, und die Geburt war nicht mal leicht. Ich dachte, der Dritte und dann so früh, Aber von wegen. Also ich habe ganz schön rumgemacht.
Und das heißt, wie war die Zeit dann danach, die ersten Wochen, Monate? Erinnern Sie sich noch dran? Oder?
Ja, ich erinnere mich sehr deutlich. Wir mussten ja das Haus einräumen. Und meine Tochter hatte damals, die hatte den Kindergarten abgeschlossen, die kam dann zur Schule und die sollte einen Schwimmkurs machen, den hatte ich vorher schon angemeldet, ich wusste ja nicht. Und da musste ich also, als der Conny 3 Wochen alt war, bin ich jeden Morgen dann mit Conny im Kinderwagen mit Elisabeth runtergelaufen zum Schwimmbad, zum Anko rüber zum Schwimmtraining, jeden Morgen, also Montag bis Freitag, also hat die 3 Wochen lang da schwimmen gehabt. Zwischendurch war noch irgendwie, am Anfang war noch die Fußballweltmeisterschaft, da hatten wir eine Riesenparty für alle Umzugshelfer. Der wurde geboren in einen Trubel. Also das tat mir auch ein bisschen leid. Also er war ja noch eine Frühgeburt. Und er wurde dann immer, ich hab auch gelesen, ich habe ihn nicht von allen tragen lassen, weil ich die größeren Kinder, da habe ich immer ziemlich schnell gesagt, ihr könnt ihn mal halten und so, auch in der Gemeinde, sonntags zum Gottesdienst, dann konnte jeder ihn mal. Beim Conny habe ich das nicht gemacht. Also da habe ich wirklich darauf geachtet, dass ich ihn in meinem Tuch hatte, weil eben das Leben so trubelig war. Aber
erinnern Sie sich, war das denn, das klingt jetzt nach wirklich einem sehr trubeligen Leben, war das was sich gut angefühlt hat für Sie, dass das Kind sich da so eingefügt hat einfach? Oder erinnern Sie sich daran, ob das auch belastend für Sie war in dieser Zeit?
Es war auf jeden Fall belastend, weil ich natürlich, also und das muss man einfach, also ich komme zu der Einsicht, man verschwindet als Mutter für eine Weile. Man ist kein Mensch mehr. Also ich habe nicht mehr gefühlt, dass man hat so viel zu tun mit allen Bedürfnissen, dass man, wenn man dann mal echt mal alle mal weg sind oder dann kann man sich nur noch auf die Couch hauen und ein Glas Wein trinken. Mehr geht gar nicht. Also bei mir ging nicht mehr, ne? Also meine Hobbys oder was weiß ich. Also insofern, aber ich finde das gar nicht so verkehrt. Also ich meine, das gehört ja dazu. Dafür habe ich ja jetzt die Kinder. Also irgendwann ist die Zeit ja auch mal wieder vorbei. Und gerade am Anfang, da muss man halt durch. Also ich hatte übrigens einen sehr guten Rat von meiner Großmutter. Die hat gesagt, stell die Wiege nie ans Fenster. Und das hat mir gezeigt, dass auch meine Großmutter, dass jede Mutter irgendwann denkt, ich schmeiß das Kind aus dem Fenster.
Ach so.
Ja, wenn es nicht aufhört zu schreien. Ja, wirklich. Also, dass man solche Gedanken hat. Und ich finde es gut, wenn man das weiß. Also, dass manche Mütter sind ja auch heute allein, die haben keine Anbindung mehr an ihre Großmütter oder haben ein Verhältnis, also einen Anspruch an sich selber, dass das alles so wie in der Werbung laufen muss. Aber wenn man mal mit Frauen spricht, die zwischen 1930 und 1950 4 Kinder gekriegt haben, die sagen ganz was, also die sagen, es ist hart, es ist, du musst da durch und das ist einfach die Realität. Was soll man denn machen? Das ist ja ein Mensch, der ist komplett abhängig.
Sie sagen, zu hohe Ansprüche an sich selbst, Ursache von vielem Leid sind ja oft unerfüllte Erwartungen. Haben Sie den Eindruck, dass manche Eltern so ein bisschen unrealistische Erwartungen haben an die Zeit mit dem Kind? Man kennt das ja, man denkt, in der Elternzeit hat man ja nur das Kind, wenn man das erste Kind kriegt. Ja. Und dann kann dann alles Mögliche verwirklichen und dann sitzt man doch nur einen ganzen Tag auf dem Kinderzimmerteppich oder fährt den Kinderwagen durch die Gegend und schafft es noch nicht mal duschen zu gehen? Also meinen Sie, ja, die Ansprüche sind zu hoch und da würde ein Schlüssel liegen?
Ich glaube, wir sind zu weit voneinander entfernt. Also als Menschen, wenn wir noch wüssten, also ich, wenn man mit so alten Tanten spricht oder mit Leuten im Altersheim, die haben noch eine ganz andere Einstellung gehabt zu Kindern und ich finde, das war gesünder. Die Kinder, die waren halt geboren, die waren halt da, die mussten gefüttert werden, die mussten irgendwie mit groß werden. Aber ansonsten waren da jetzt keine Erwartungen, weiß Gott was. Also heute, ich bin jetzt eine sehr alte Mutter. Also ich habe die Kinder mit 37, 39 und 46 bekommen. Und ich sitze manchmal also auf diesen Elternabenden und ich denke, meine Güte, das ist eine ganz andere Generation. Ich weiß, im Kindergarten haben sie diskutiert, dass die Kinder Helme tragen im Hof, wenn sie mit dem Laufrad fahren. Wo sind wir denn? Also es ist wirklich zu viel Anspruch. Die Leute, die jetzt Kinder haben, die sind geboren in den 80ern und die sind so groß geworden, dass sie sich auch nur immer aussuchen konnten, was sie gerne selber hätten. Und ich glaube, wenn man in den 60ern noch groß geworden ist, hat man eventuell noch gemerkt, man muss einfach nehmen, was man kriegt. Und wenn man die Kinder so groß sieht, das funktioniert auch. Die sind beide ausgezogen, die Großen, die haben ihren Job. Alles super.
Vielen Dank, Frau Kallmeier, für Ihre Schilderung. Ich werfe das mal direkt in die Runde. Frau Grimm, Herr Prüfer, sind die Anforderungen an Eltern und von Eltern an sich selbst heute höher als in früheren Generationen?
Also ich sehe daran ehrlich Ich sehe da drin, ehrlich gesagt, so ein Stück weit auch eine Form von Evolution, Beziehungsevolution. Sicherlich hat zum Beispiel mein Vater, geboren in den 40er Jahren, noch einen ganz anderen Fokus gesetzt, was er für seine Familie realisieren möchte. Nämlich da lag der Fokus in allererster Instanz auf materiellen Wohlstand. Und er hat seinen Job sehr gut getan, sodass es mir jetzt in meiner Generation eben aufgrund des Wohlstands erstmalig auch möglich war, mich mit anderen Fragestellungen zu beschäftigen. Nämlich, was bedeutet glücklich sein? Wie funktioniert Beziehungen und trage das heute in meine Erziehung und in meine Beziehungen mit rein, sodass da sicherlich auch ein Wandel unterliegt. Und was ich auch beobachten kann, ist, dass wir auf jeden Fall eine Elterngeneration haben, die so ein Stück weit leistungsstrukturiert sind, also die so den Anspruch haben, es besonders gut machen zu wollen, Perfektionismus, überhöhte Ansprüche an sich zu stellen und das natürlich auch in die Elternschaft mit reintragen. Und das zeigt sich dann in Diskussionen von, tragen wir bitte Helme, wenn die Kinder im Hoflaufrad fahren.
Herr Prüfer.
Ja, ich finde, es hat sich schon auch was verändert. Also wenn wir jetzt von früher sprechen, früher meine ich eigentlich die Vorkriegszeit, da sind Kinder in Netzwerken groß geworden. Da sind die in Großfamilien aufgezogen worden. Das heißt, es war nicht irgendwie, dass Papa, Mama, Kind das ganze Management dieser Beziehung machen sollen. Heute haben wir das so, dass es eigentlich wir von den Kleinfamilien ausgehen, die ein Modell sind, das aber eigentlich ein künstlich geschaffenes Modell des Aufwachsens von Kindern ist. Und in diesen Kleinfamilien ist es dann auch noch, weil der Vater in den allermeisten Fällen nicht da ist, jedenfalls die meiste Zeit. Also ich glaube, 93% der Väter kleiner Kinder heute sind Vollzeitarbeitende. Das heißt, die meiste Zeit macht die Mutter in den ersten Jahren. Hängt das an einer Person, die alles machen soll? Die dabei noch, und das ist die Erwartung an Mütter, glücklich sein soll, sie soll erfüllt sein und sie hat es ja auch selbst gewählt, ne? Also sei damit glücklich und wenn es schief geht, dann bist du schuld, wenn das Kind dann kein Mozart wird, wenn es unter den Erwartungen bleibt, die man vielleicht daran hätte. Das heißt, diese Last hängt an dieser einen Person und da kann ich schon verstehen, dass es ein guter Tipp ist, die Wiege nicht ans Fenster zu stellen, weil das auszuhalten ist nicht leicht.
Frau Asselmann?
Das beobachten wir auch bei uns in der Forschung, dass dieser Mythos Mutterschaft, dass der ja nach wie vor sehr hoch ist oder auch höher wird. Und mittlerweile gibt es aber auch eine gewisse Gegenbewegung, dass man mehr spricht über diese Herausforderung, über die Probleme in Bezug auf die psychische Gesundheit, auch über Parental Regret, also elterliche Reue. Auch dazu gibt es Studien, dass man sich tatsächlich mal angeschaut hat, gibt es denn vielleicht auch Eltern, die im Nachhinein sagen, wenn ich mich nochmal entscheiden könnte, würde ich mich gegen Kinder entscheiden. Und tatsächlich zeigt da die Forschung, dass das zutrifft auf etwa jede 10. Person.
Das ist ein hoch, Thema. Ne? Mhm.
Ja, genau, und das ist ein Thema, was sehr tabuisiert ist, wo viele, gerade Mütter, auch Hemmung haben, das zuzugeben und zu sagen, ich würde mich nicht nochmal für mein Kind entscheiden, weil viele das gleichsetzen mit dem, ich liebe mein Kind nicht. Das bedeutet es aber nicht, sondern einfach dieses, ich habe jetzt festgestellt, dass diese Rolle der Mutter mir nicht entspricht. Ich kann zwar mein Leben danach gestalten, mich danach einrichten, ich liebe auch mein Kind, aber es entspricht mir nicht. Und hätte ich das alles vorher gewusst, dann hätte ich mich so nicht entschieden. Das ist zum Beispiel ein Thema, was enorm tabuisiert ist, was jetzt aber aus dieser Tabuzone hoffentlich peu à peu herausgeholt wird. Denn nur wenn wir darüber sprechen, können wir auch gemeinsam Lösungen finden.
Das sollte halt
auch so, bitte, halt Frau, auch so gemein, weil man die Elternrolle ist so die einzigste Rolle, die man vorher nicht antesten kann. Also wenn du dich für einen Beruf interessierst, kannst du Praktikas machen. Wenn du überlegst, in eine Stadt zu ziehen, kannst du dort eine Weile verbringen. Aber Elternschaft kann nicht anprobiert werden. Das ist tückisch.
Würde es denn,
und das ist auch die einzige Rolle, die man danach nicht wieder rückgängig machen kann.
Ja, ganz genau, ja. Ja.
Herr Prüfer, denken Sie, das würde trotzdem helfen, wenn einfach offener geredet würde, also wie der Tipp mit der Mutter, mit der Wiege am Fenster, also wenn offener darüber geredet würde, ja, es ist auch hart, es ist nicht nur dieses, wir backen den ganzen Tag Kuchen, wie das in Social Media manchmal dargestellt wird und nach 2 Wochen nach der Geburt kann ich wieder Laufsteg laufen, sondern ja, es ist hart, es ist eine Phase, durch die man geht, die große körperliche und psychische Anstrengungen braucht, also die sozusagen die offene Kommunikation, würde das helfen?
Also reden ist immer schön, aber es muss sich auch was ändern. Also was wir haben in Deutschland, und da ist Deutschland herausragend damit, ist, dass wir eine absolute Ungleichverteilung der Care-Arbeit zwischen Vätern und Müttern haben. Also die Menschen, die halt nachher sagen, ich würde mich anders entscheiden, das sind ja nicht die Väter, weil für die ändert sich meistens in ihrem Leben sehr wenig, dadurch, dass sie ein Kind bekommen. Sie haben ihren Job und dann haben sie halt eine Familie. Es sind ganz häufig die Mütter, für die sich ihr Leben radikal ändert, wenn sie ein Kind haben, weil sie zum Beispiel ihre persönlichen Verwirklichungspläne danach aufgeben müssen.
Ja, tut mir leid, Feueralarm.
Okay.
Jetzt habe ich einen Feueralarm.
Dann gehen Sie doch mal schnell raus, Herr Prüfer, und wir machen mal weiter an der Stelle.
Aber es tut total gut, das von einem Mann zu hören, finde ich. Wenn ich mich da gerade mal einklinken
Bitte,
darf.
Gerne.
Weil, also, das ist ja genau das, was, denke ich, so viel Thema ist, also auch auf Social Media und so weiter. Und ich bin voll froh, dass auch durch so Studien geht, Ergebnisse wie von der Frau Asselmann, dass einfach auch immer mehr salontauglich wird, dass wir darüber sprechen, was das für einen enormen Druck einfach auch macht. Und es ist voll wohltuend zu hören, das jetzt vom Herr Prüfer mit aufs Feld zu bekommen, dass das auch von Männern gesehen wird.
Hm. Ja. Ich würde gern Hörer zitieren. Und zwar hat uns Christopher Koch geschrieben, meine Frau und ich haben mit 22 Jahren unser erstes Kind bekommen. Wir bereuen nichts. Während des Studiums war das deutlich einfacher, für die Kinder da zu sein. Wir haben es geschafft, unsere Zeit gut einzuteilen. Die DozentInnen waren entgegenkommend und haben uns da keine Steine in den Weg gelegt. Deswegen würde ich alle ermutigen, früh Kinder zu bekommen.
Ja.
Und wir haben noch eine Zuschrift bekommen von Anne aus Berlin. Ein Kind war schon immer Glück und Unglück zugleich. Das war schon immer so und das wird wohl immer so bleiben. Selbst wenn es ein starkes Glück ist, ist es doch mit Ängsten und Sorgen verbunden. Sorge um die Zukunft, Sorge um die Welt, die auf einmal verletzlicher erscheint und die Angst, dass für dieses Kind nicht genug da zu sein. Auf der anderen Seite können sich auch Eltern, für die dieses Kind ein Unglück bedeutet, sich dem Wunderbaren in der Regel nicht entziehen. Und es wird immer Eltern geben, die durch diese Veränderung des gesamten Lebens es als bereichernd und beglückend empfinden. Für andere ist dies eine Belastung. Ich habe in Erinnerung fast nur wunderbare Erinnerungen an die Zeit mit meinen 5 Kindern, aber diese haben jetzt selbst kleine Kinder und erklären mir, dass ich mir diese Zeit schönrede und die Belastung verdrängt habe. Sie werden wohl recht damit haben. Reines Elternglück, wie die Geburt eines Kindes das Leben verändert, dieses Thema wird uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen und uns interessieren Ihre persönlichen Gedanken und Erfahrungen, meine Damen und auch Herren. Erzählen Sie davon ganz einfach und kostenfrei unter der Telefonnummer 00800 4464 4464, 00800 4464 4464, oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer für einen Rückruf, und wir hoffen, dass nach den Nachrichten auch Herr Prüfer wieder aus dem Feueralarm zurück ist. Bis gleich.
Deutschlandfunk Lebenszeit.
Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema reines Elternglück, wie die Geburt eines Kindes das Leben verändert. Und dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Und das hat auch getan Frau Lessenich. Guten Morgen, Frau Lessenich.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Was sind Ihre Erfahrungen mit Kindern oder was haben Sie an Beobachtungen?
Was habe ich an Beobachtungen? Also die Schwangerschaft war wunderbar, die Geburt war auch wunderbar. Wir haben unheimlich viel gelacht im Kreißsaal. Aber dann die nächsten 3 Monate, die waren etwas sehr stressig, weil man so wenig zum Schlafen kam und weil man ja auch im Haushalt doch sehr viel zu machen hatte, gerade für das Kind. Und dann ist mir irgendwann der Frust hat mich überwältigt.
Was genau war der Frust sozusagen?
Ja, und dann musste ich hier noch die Fläschchen sauber machen und dann musste ich da noch Wäsche waschen und dann musste da noch Wäsche gelegt werden und ich war immer nur müde und das war also wirklich ganz furchtbar. Mhm. Und dann habe ich mir eines Tages überlegt, wie kann ich da rauskommen? Und dann habe ich mir überlegt, es gibt die Sachen, die ich unbedingt erledigen muss. Dann gibt es die Sachen, die ich erledigen müsste. Und dann gab es die Sachen, die ich eigentlich machen möchte, zu denen ich aber sonst nie Zeit gefunden habe. Und dann habe ich einfach gesagt, so, und jetzt mache ich als erstes alles das, was gemacht werden muss. Und dann mache ich erstmal was, was ich machen möchte.
Ja.
Meine Hobbys. Und dann konnte ich nachher ohne Probleme an die Sachen rangehen, die ich machen müsste.
Das heißt, Sie haben für sich das gut durchstrukturiert und haben so einen Plan durch das Chaos gefunden.
Ja, und dann war ich sehr viel zufriedener mit meinem Leben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich fand auch die Zeit später mit dem Kind unheimlich schön, vor allen Dingen die Zeit, als die Fragen kamen, warum? Es gibt ja Eltern, die sind genervt davon, wenn immer nur gefragt wird, warum, und wenn sie immer irgendwelche Antworten haben müssten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir da manchmal auch selber Fragen gestellt. Da habe ich gedacht, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das muss ich jetzt erstmal erforschen.
Vielen, vielen Dank, Frau Lessenig, für diesen Tipp für alle Eltern. Ja. Wir gehen direkt weiter zu Lisa Marie Standke aus Köln. Guten Morgen, Frau Standke.
Guten Morgen.
Was hat Sie bewogen anzurufen?
Ich habe auch einfach gedacht, ich berichte mal ein bisschen, wie das bei uns aussieht. Unsere Tochter ist jetzt knapp 2 Jahre alt. Das heißt, wir haben jetzt hoffentlich bald die ersten 2 aufregenden Jahre überstanden. Bei uns ist irgendwie eine Mischung aus großer und wundervoller Herausforderung irgendwie mit dem Kind. Wir haben am Anfang, im ersten Jahr haben wir das irgendwie aufgeteilt mit Elternzeit und arbeiten gehen. Und ich dachte, wir sind ganz feministisch und ich gehe nach einem halben Jahr, also nach 6 Monaten wieder Vollzeit arbeiten und mein Mann bleibt zu Hause. Das war
und dann
eine
kam
tolle
das Leben.
Idee. Ja, wir haben es auch so durchgezogen, tatsächlich. Im Nachhinein würde ich aber sagen, wir hätten es irgendwie besser ein bisschen anders aufteilen sollen, weil irgendwie zwischen Stillen und Arbeiten und Zeit mit dem Kind verbringen und irgendwie Zeit als Paar verbringen schon schwierig, Zeit für sich verbringen, in der man nicht duschen geht, ohne dass das Kind neben der Dusche steht. Also es ist alles nicht so ganz einfach. Genau, aber es ist eben gleichzeitig auch einfach super schön und für meinen Mann und meine Tochter ist es auch super wichtig gewesen, dass sie so viel Zeit irgendwie gemeinsam hatten, was ja irgendwie leider auch nicht unbedingt so üblich ist, dass halt Väter so viel Zeit mit ihren Töchtern oder Kindern im Allgemeinen verbringen können im ersten Jahr. Aber es ist eben auch, ja, es ist halt einfach viel. Jetzt arbeiten wir beide wieder. Unser Kind hat glücklicherweise einen Betreuungsplatz. Es ist viel und irgendwie kriegen wir es zwischen, ich weiß nicht, Wäschebergen, Wachsmalstift, Bildern auf dem Fußboden, Sandkästen im Schlafzimmer irgendwie geregelt.
Sie haben gerade erwähnt, dass die Beziehung auch ganz schön schwierig war, das so aufrechtzuerhalten. Wie haben Sie das geschafft? Hat das Ihre Beziehung als Paar verändert und wie sind Sie damit umgegangen?
Das hat sich auf jeden Fall total verändert. Also wir hatten vorher irgendwie viel Zeit, wir sind viel tanzen gegangen, also vor der Pandemie, aber wir sind viel tanzen gegangen, haben irgendwie viel Zeit zu zweit verbracht auch. Und das ist halt mehr oder weniger komplett weggefallen. Jetzt beschränkt es sich so ein bisschen auf, wir müssen irgendwie gucken, dass, wenn das Kind eingeschlafen ist, wir wirklich selber nochmal aufstehen, damit wir irgendwie im Zweifel auf dem Sofa noch eine Folgeserie gucken. So veränderte sich das bei uns. Und so richtig routiniert ist es auch einfach immer noch nicht.
Dann geben wir das doch mal direkt zu Frau Grimm, weil die ist da Expertin dafür und fragen Sie direkt mal. Frau Grimm, in Ihrer therapeutischen Praxis und in Ihrem Buch beschäftigen Sie sich damit, was Paare tun können, um diese Elternzeit gemeinsam gut zu gestalten und auch erstmal schlicht zu überleben. Da sprechen Sie von 10 Fehlern, die Elternpaare begehen und wie sie vermieden werden können. Darüber werden wir jetzt noch ein bisschen was hören. Verraten Sie uns schon mal die 3 wichtigsten Fehler und wie sie vermieden werden können.
Also ich glaube, ein ganz riesiger Fehler, den wir häufig tun, ist die sogenannte hedonistische Falle. Nämlich, dass wir so ein Stück weit beginnen, einander für selbstverständlich zu nehmen. Also die Person in unserem Leben, die Beziehung für selbstverständlich zu nehmen. Was jetzt nicht bedeutet, dass wir irgendwie eine toxische Unsicherheit in die Bindung mit reinbringen sollten oder uns die ganze Zeit mit Trennung drohen sollten, sondern vielmehr, dass wir wieder ein Bewusstsein dafür entwickeln feststellen dürfen, dass der oder die andere überhaupt da ist und dass es eigentlich ein total schönes Geschenk ist, dass die Person an meiner Seite ist und dem wieder mit mehr Achtsamkeit und Aufmerksamkeit zu begegnen, sodass wir uns, und das ist ein zweiter großer Fehler, eben davon freisprechen, dass irgendwie auch gerade in dieser anspruchsvollen Babyzeit irgendwie was Prickelndes, Fancyes, Abgefahrenes passieren muss, dass wir es wieder als Date Night deklarieren können, sondern dass wir vielmehr auf das Prinzip setzen dürfen, Kleinvieh macht auch Mist, und den Fokus auf kleine Alltagsbegegnungen setzen dürfen. Also das ungefragte Reichen der Feuchttücher zum Beispiel, wenn du gerade beim Wickeltisch stehst, oder das Gute Nacht oder das gemeinsam ins Bett gehen und sich noch einen Gute Nachtkuss geben. Also diese vielen kleinen Aspekte, die summieren sich auf. Und da gibt es auch spannende Studien aus dem amerikanischen Raum, die zeigen, dass eine Beziehung eigentlich nicht in eine Krise schlittert, solange wir da ein Verhältnis von 5:1 haben. Das heißt, dass auf jeden Konfliktpunkt 5 positive Beziehungserfahrungen kommen dürfen. Dann bleiben wir stabil. Und das muss nichts Großes sein. Und das ist ein echter Hebel, den wir gerade als Elternpaar mit sehr kleinen Kindern durchaus in der Hand haben.
Wir haben eine Hörerinnenzuschrift von Ursula Westgalli, die schreibt, ein sehr wichtiger Punkt wird in Sendungen zu diesem Thema nicht angesprochen. Bei all der Freude der Väter sind sie sich nicht klar darüber, dass sie in den ersten Wochen nach der Geburt auf Sex verzichten müssen. Oft dauert diese Phase auch Wochen, ja Monate lang, weil die jungen Mütter voll auf ihr Kind fixiert, oft total erschöpft sind und überhaupt keine Lust auf Sex haben. Das kann schon früh zu Konflikten führen. Ist das was, was Sie auch sehen in Ihrer Praxis, dass diese Intimität, die körperliche Nähe einfach keinen Platz hat und man da gut drauf aufpassen muss?
Absolut. Ja, ich habe ja auch eine eigene Studie durchgeführt im Rahmen der Buchrecherche, einfach weil ich zu vielen Fragen keine evidenten und validen Zahlen gefunden habe. Und da kam raus, dass es sage und schreibe 23% der Elternpaare sind, die 12 Monate oder länger keine sexuelle Begegnung mehr haben. Was sicherlich mit darin liegt, dass die klassische Vorstellung von Sexualität für uns Erwachsene immer einhergeht mit einem gewissen Leistungsanspruch. Das heißt, wir haben das Bild, dass wir performen müssen, dass wir abliefern müssen. Und es ist sehr verständlich, dass man da nach einem anstrengenden Tag mit Baby am Ende des Tages, wenn man komplett runtergerockt und um 21 Uhr aus der Einschlafbegleitung kommt und noch nicht mal geduscht hat, dann irgendwie noch Lust hat, nochmal performen zu müssen. Sodass ein ganz, ganz wichtiger Hebel tatsächlich ist, um die Körperlichkeiten nicht einschlafen zu lassen, weil da kommt man dann auch in den Teufelskreislauf rein. Je weniger Sex wir haben, desto weniger Lust haben wir auch darauf. Man kann sich das tatsächlich abgewöhnen. Und da ist ein ganz wichtiger Hebel, um in diesen Strudel nicht reinzukommen, den Leistungsdruck, den Leistungsgedanken aus der Sexualität rauszunehmen und den Fokus vielmehr darauf zu setzen, sich wirklich lustvoll, freudvoll, spielerisch wieder zu begegnen.
Frau Standke, waren ein paar Tipps dabei? Kleine Mini-Begegnungen?
Ich wollte auch noch zum Thema Sexualität sagen, dass es aber ja nicht nur dann irgendwie vom Mann aus irgendwie so ein Thema ist, sondern es ist ja auf beiden Seiten. Also ich weiß nicht, ich habe nach der Geburt hatte ich auch jetzt nicht unbedingt wirklich Lust und auch nicht wirklich das Gefühl, wir haben jetzt mal Ruhe dafür oder so. Aber trotzdem ist es ja was, was einem auch als Frau fehlen kann oder fehlt.
Definitiv. Absolut. Also es geht von beiden Seiten, ne, darum, das irgendwie lebendig zu halten, obwohl eigentlich keinem der Kopf dafür steht im Moment. Und das ist ja, das sagen Sie ja, ne, Frau Grimm, gehen ja jetzt offen damit um, dass Sie Betroffene und Psychologin und Expertin zugleich sind, dass Sie auch mit Ihrem Mann bei einer Paartherapie waren und wo Sie ja sagen, die Paartherapie-Empfehlungen lassen sich halt nicht so auf den Familienalltag übertragen. Da muss man andere, kleinstufigere, niederschwelligere Dinge finden, richtig?
Ja, absolut. Also wir können aus Therapien machen. Mein Mann und ich haben wirklich diverse Anlaufstellen durch. Und wir waren eben immer wieder mit dieser Herausforderung konfrontiert, dass da zwar, ich bin ja selber auch Therapeutin, dass es natürlich viele gute Ansätze und Prinzipien gibt, aber wir die einfach schlicht und ergreifend nicht auf die Realität Familienalltag übertragen konnten. Und das ist ja auch ein ganz großes Anliegen mit dem aktuellen Buch, dass ich diese Lücke schließen will und Elternpaaren wirklich was an die Hand geben will, was so ein Gefühl hinterlässt von, ach cool, komm, das können wir doch mal machen. So, das ist doch das. Und dann aber auch einen schönen, positiven Effekt hat, damit man Lust hat, weiter voranzuschreiten.
Vielen Dank, Frau Strandke. Herr Prüfer, wir können berichten, Sie sind in Sicherheit und Sie haben das Handy dabei. Wir haben Sie jetzt am Handy. Ich habe eine Hörerzuschrift für Sie von einem Hörer, von Alex. Er schreibt, ich bin mit 25 Jahren das erste Mal Vater geworden wie Sie, Herr Prüfer, und mein zweites Kind wird in den nächsten Wochen geboren. Vater sein ist für mich eine Selbsterfahrung. Mir wird ein Spiegel vorgehalten. Natürlich bringt ein Kind unglaublich viele schöne, aberwitzige und liebevolle Momente mit sich. Bei mir gab es aber auch eine andere Seite, mit der ich anfangs schwer umgehen konnte. Thema Depression. Mein Kind aktiviert bzw. reaktiviert viele Erlebnisse, die ich selbst in meiner eigenen Kindheit erlebt habe. Die Kunst und Herausforderung besteht für mich darin, alte Muster und Strukturen aus dem Elternhaus zu realisieren, zu hinterfragen, mich mit meiner eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen, um nicht die Vaterrolle zu sein, die ich automatisch durch Erlerntes werde, sondern den ich für meine Kinder sein möchte. Eine durchaus vielschichtige Selbsterfahrung. Herr Prüfer, ist das so, dass für Väter eben oft sowohl Rollen als auch Forschung und Ansprechpartner fehlen?
Ja, das ist durchaus so. Also die meisten Männer, die Väter werden, haben ja nur ein einziges Vorbild, die kennen nur einen einzigen Menschen in ihrem Leben, der auch irgendwas mit Kindern zu tun hat, der auch irgendwie das macht. Und das ist ihr eigener Vater, der als Vorbild dient. Und andere Vatermodelle, wo sind die? Also wir wissen zum Beispiel, die meisten Menschen wissen, wie viele Kinder Annalena Baerbock hat. Das ist ganz klar. Das ist irgendwie eine Außenministerin, die aber auch Mutter ist. Dass Robert Habeck selbst 4 Kinder hat, das ist nicht im Bewusstsein. Das heißt, sie wird als Mutter gesehen, er wird als Mann gesehen. Das heißt, all die Männer in der Öffentlichkeit, die uns entgegenkommen, die sehen wir nicht als Väter und die sehen wir auch nicht in ihrer Vaterrolle, die sie aber natürlich haben. Und da ist für Menschen, die Vater werden, halt ganz, ganz wenig an Vorbildfunktionen, an Anschauungsmaterial da. Und das zeichnet unsere Gesellschaft eben auch aus, dass wir den Vater eigentlich aus der Öffentlichkeit raushalten.
Frau Asselmann, sehen Sie das auch in der Forschung, dass mehr in Bezug auf, wenn es um Familie geht, mehr in Bezug auf Mütter geforscht wird als auf Väter?
Absolut. Dieses Thema Vätergesundheit wurde sehr lange vernachlässigt, stiefmütterlich oder stiefväterlich behandelt. Erst in den vergangenen Jahren ist das Forschungsinteresse natürlich immens gewachsen an Vätern und auch an der Dyade, also an dem Paar. Denn es hilft uns wenig, wenn wir die Eltern isoliert betrachten. Wir müssen immer das Gesamtsystem Familie anschauen, die einzelnen Elternteile, die Mutter, den Vater, die Paarbeziehung und dann da rein noch das Kind oder auch mehrere Kinder. Also es ist durchaus sehr, sehr komplex, wie sich da alle beeinflussen. Und es gibt ganz spannende Forschung, die zeigt, dass sich auch bei Vätern gewisse körperliche Prozesse verändern, zum Beispiel durch bestimmte Hormone, Neurotransmitter, die dann zumindest teilweise vielleicht auch erklären können, warum auch Väter ein erhöhtes Risiko haben, gewisse psychische Belastungen in dieser Perinatalzeit zu entwickeln. Also Väter sind da auch beeinflusst, selbst körperlich durch diese ganze Umstellung, natürlich auch durch Veränderungen im Verhalten, dass man weniger Schlaf bekommt, gestresster ist. Und gleichzeitig ist es spannenderweise so, dass in diesen Studien zu Vätern überwiegend sehr moderne Familien teilnehmen, wo die Väter eben auch Lust haben, an der Studie teilzunehmen. Also die sind nicht unbedingt repräsentativ für die Allgemeinbevölkerung. Da haben wir vor allen Dingen sehr engagierte Väter, die damit erforscht werden. Ja. Und wenn wir uns mal so allgemeine Daten anschauen, zum Beispiel vom Statistischen Bundesamt, dann zeigen die sehr klar, dass in vielen Familien die Rollenverteilung immer noch klassisch ist, dass der Vater recht schnell oder kontinuierlich arbeiten geht, dass er auch der Brotverdiener ist, der beruflich weniger zurücksteckt, schon alleine damit die Familie ökonomisch weniger Nachteile einstecken muss. Also in breiten Teilen der Bevölkerung haben wir immer noch sehr klassische, traditionelle Rollenverteilung.
Die ja dann auch erst rausbrechen, wenn man Kinder hat, oft, und dadurch sich natürlich die Beziehung dann nochmal ändert und es eine höhere Belastung teilweise ist. Ne? Ich würde gerne noch zwei Hörer zitieren, einen anonym geschrieben, geschriebener Hörer oder angerufener Hörer schreibt, er hat sozusagen die Doppelbelastung. Er ist Zwillingsvater, sind jetzt 2 Jahre alt, sein Leben hat sich komplett auf den Kopf gestellt. Andere Eltern sagen oft, dass sie auch 2 Kinder haben, die nicht weit auseinander sind und stellen die Anstrengung auf die gleiche Stufe. Sie müssen aber nicht alles gleichzeitig machen. Er war ein halbes Jahr zu Hause in Elternzeit, hat das Glück, in Teilzeit, Gleitzeit zu arbeiten. Und seine Frau hat den Job für die Kinder aufgegeben. Und Marin Milius hat uns geschrieben und auf einen besonderen Punkt nochmal hingewiesen, und zwar die Einsamkeit. Als ich mein erstes Kind bekommen habe, war ich schon 29 Jahre alt, aber die einzige in meinem Freundeskreis und im Freundeskreis meines Freundes, die ein Kind bekommen hatte. Die Umgebung verfolgte weiter ihre Karriere, ging zusammen feiern, machte kurze Trips. Überraschend war für mich, wie einsam man mit einem Kind sein kann und wie traurig es sein kann, der Umgebung beim Weiterleben von außen zuzuschauen. Es ist auch am Anfang eine Herausforderung gewesen, sich mental auf diese neuen Themen eines Kindes einzulassen und diese Langeweile überwickeln, füttern, Babyspiele auszuhalten. Das ist ja was, ne, Frau Grimm, da berichten viele Eltern von dieser auch intellektuellen Unterforderung, wenn sie ihre Tage die ganze Zeit mit Babys oder Kleinkind mit 2 Wortsätzen verbringen. Wie kann man damit umgehen, hier Ausgleich zu finden?
Ja, beziehungsweise es ist die Tücke, jetzt vor allem auch nochmal das Thema aufzugreifen, dass es eben in allererster Instanz immer noch die Mütter sind, die diese Aufgabe erfüllen, dass wir auf der einen Seite ja die ganze Zeit beschäftigt sind und die ganze Zeit gefordert sind, aber eben häufig intellektuell unterfordert sind. Und das erzeugt bei vielen Frauen eine Unzufriedenheit. Ich kann gerne erzählen, wie ich es für mich gelöst habe. Für mich war tatsächlich ein langer Weg, dass ich erstmal weiterhin mir die Zeit genommen habe, zu lesen, mich fortzubilden, weiterzubilden. Ich habe auch relativ früh dann wieder angefangen. Ich bin auch Jungmama geworden. Ich habe meine Tochter 3 Monate alt, war eine postgraduale Fortbildung zur psychologischen Psychotherapeutin aufgenommen. Das heißt, ich habe mir eine Fortbildung besucht, die in den Familienalltag integrierbar war, weil ich da an den Wochenenden die Weiterbildung hatte, wo mein Mann die Kleine übernehmen konnte und so weiter. Also da gerne und bitte und unbedingt über den Tellerrand hinausschauen, weil es gibt mittlerweile so viele coole Möglichkeiten, wie man sich auch von zu Hause aus Input holen kann, sich weiterentwickeln kann. Und natürlich der ganz, ganz wichtige Punkt, sich auch mit anderen gleichgesinnten Eltern zu connecten und zu verbinden, weil da gibt es viele.
Vielen Dank. Wir sind schon quasi auf der Zielgeraden, auf der langsamen Zielgeraden zum Ende der Sendung. Und ich möchte aber vorher noch eine Hörerin gerne zu Wort kommen lassen, nämlich Iris Feldken. Guten Morgen, Frau Feldken.
Guten Morgen. Eigentlich inzwischen Iris Jennemann. Das ist noch eine alte E-Mail-Adresse.
Dann Frau Jennemann. Was war Ihr Punkt? Ja.
Mein Punkt ist im Grunde, dass ich glaube, dass es auch eine andere Art von Erwartungen gibt, die vielleicht es uns schwer machen und die Ansprüche sich verändert haben. Ich selbst habe mit 24 im Studium noch eine 7-jährige Stieftochter bekommen, die ist mein Beutekind, und habe dann 4 Kinder selbst bekommen, bin inzwischen 41 Jahre alt. Und meine Beobachtung im Freundeskreis ist, dass Menschen, die selber erst Späteltern werden, scheinen sich so ein bisschen zu wundern, dass keine Zeit für sie selbst bleibt. Das finde ich so ein bisschen Normalzustand, dadurch, dass ich da so früh reingerutscht bin. Und wundere mich immer so ein bisschen, wie wenn man 15 Jahre lang sozusagen alleiniger Herr, erwachsen über seine Zeit und sein Geld war, was sich da für eine Anspruchshaltung aufbaut. Ich kenne es nicht anders. Ich glaube, das rettet mich oft, weil ich natürlich auch kenne, dass man genervt ist oder untergeht in allem, was zu tun ist. Und ich bin ein bisschen auf Rosen gebettet, weil ich 4 sehr, sehr entspannte Kinder hatte. Trotzdem glaube ich, dass wenn man guckt, wie in vergangenen Jahrhunderten man viel mehr hat arbeiten müssen, um die Lebensgrundlage zu sichern, wie es in anderen Ländern zugeht, fehlt mir oft so ein bisschen die Perspektive, wo ich denke, so ein bisschen Bewusstsein dafür, wie gut es einem geht im Vergleich zu den meisten anderen Menschen auf der Welt. Mhm. Und einfach Dankbarkeit. Mein 3. Kind war sehr, sehr, sehr krank und ist im Alter von 3 Wochen verstorben. Jetzt haben wir ein 3 Monate altes Baby hier und die ganze Familie ist überglücklich. Und natürlich schreiben wir uns auch mal an, aber es ist ein ganz anderes Bewusstsein dafür, was für ein Geschenk das ist. Das war ein sehr weiter Weg. Und ich wundere mich manchmal so ein bisschen, wie natürlich ist es toll, wenn man sich alleine oder als Paar mal ein bisschen Zeit freischaufeln kann. Aber auch der Tipp von eben, also ich finde es merkwürdig, dass man einerseits sagt, man hat keine Zeit für sich und dann andererseits sagt, man ist gelangweilt vom mit Baby spielen. Also meine Kinder sind mitgekommen. Ich Ne? Also auch mit einem Baby. Ich muss mich ja nicht den ganzen Tag hinsetzen und muss Gucci Gucci Gu machen, sondern ich kann klettern gehen, das Kind im Kinderwagen nebendran stehen lassen, wenn ich das möchte. Ich kann meinen Interessen nachgehen. Mein Gott, man kann sich ein Baby in die Trage hängen und ins Museum gehen, wenn einem der Sinn danach steht. Natürlich wird das mit steigender Anzahl Kinder und der weiß, das ist halt schwieriger. Aber vom Prinzip her finde ich es schwierig zu sagen, ich richte mein Leben auf das Baby aus und glaube, ich mache nur noch Babykram und dann langweile ich mich in den Babykram.
Was ja unterschiedliche Hörerinnen waren, das muss ich jetzt mal zur Ehrenrettung auch sagen. Und der Punkt ist aber angekommen. Also dieses sozusagen das Geschenk auch noch mehr zu sehen, dass es ist und die Ansprüche ein bisschen runterzuschrauben sozusagen, beziehungsweise zu suchen nach kreativen Lösungen.
Das Baby als natürlichen Teil des Lebens zu sehen, dann kommt das Baby halt mit. Ja, und dann bin ich vielleicht ein bisschen länger unterwegs, aber es ist doch mein Leben. Und dann muss ich das Kind halt auch manchmal ein bisschen anpassen. Wie gesagt, wenn man ein totales Schreikind hat, sieht das Leben wahrscheinlich anders aus als bei mir. Aber vom Prinzip her glaube ich, es tut einem gut, wenn man sich nicht erst aufgibt und dann dem Baby vorwirft, dass man sein Leben aufgegeben hat.
Vielen, vielen Dank, dass Sie angerufen haben, Frau Jennemann. Ich muss noch zum Ende der Sendung zwei Hörerstimmen zitieren, und zwar Monika Staniewicz. Sie sagt, heute als fünffache Großmutter habe ich das Bedürfnis, den frischen Eltern das mitzuteilen, was mir damals als dreifache Mutter sehr geholfen hat. Arbeiten, Kinder versorgen, gute Partnerschaft führen. Hier überall muss die Note 4 ausreichen. Mehr geht nicht, und das reicht auch. Und eine Hörerin aus Bremen schreibt, die Geburt war das Beste, was sie erlebt haben, Zitat der Eltern, und dann kam die Pubertät. Darum geht's dann in einer der weiteren Sendungen. Für heute sind wir am Ende der Sendung angekommen. Reines Elternglück, wie die Geburt eines Lebens das Kinder verändert. Und ein letzter Tipp von Ihnen dreien, mit einem Satz, bitte einem Wort. Was ist das Wichtigste, um die erste Elternzeit gut zu überstehen oder es vielleicht sogar zu genießen? Frau Grimm.
Ja, ich würde mich tatsächlich voll gerne der
Anruf. Ein Satz, ein Wort, wir haben keine Zeit mehr.
Dankbarkeit auf das zu sehen, was da ist, auf jeden Fall sich zu öffnen für das Wunder, das Kinder sind.
Vielen Dank. Frau Asselmann.
Realistisch bleiben und schon vorher sich bewusst machen, dass diese neue Veränderung im Leben sowohl Vorzüge, aber auch gewisse Einschränkungen oder Herausforderungen mit sich bringen wird.
Herr Prüfer.
Ich glaube, vor allen Dingen hilft Humor.
Vielen Dank, ein gutes Schlusswort. Reines Elternglück, wie die Geburt eines Kindes das Leben verändert, das stand heute im Mittelpunkt der Sendung. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Gästen, Professor Dr. Eva Asselmann, Professorin für Differentielle und Persönlichkeitspsychologie an der HMU in Potsdam, bei Nina Grimm, Familienpsychologin und Autorin des Buchs »Wie ihr euch nicht umbringt, wenn ihr Eltern seid« und bei Tillmann Prüfer, Buchautor, Kolumnist und Leiter des Familienressorts bei Zeit und Zeit Online. Herzlichen Dank Ihnen dreien. Die Sendung zum Nachhören finden Sie auf deutschlandfunk.de, und in der kommenden Woche wird sich an dieser Stelle mein Kollege Sören Brinkmann mit dem Thema beschäftigen. Immer mehr Übergewichtige, dann geht es um die Suche nach dem richtigen Körpermaß, und wir fragen, wie groß ist das Problem Übergewicht in Ihrem Umfeld und wie finden Sie das richtige Körpermaß für sich selbst? Schreiben Sie uns gern jetzt schon eine Nachricht an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Hier geht's jetzt weiter mit Umwelt und Verbraucher, und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler mit einem Zitat des dänischen Pädagogen Jesper Juhl, der sagte, Eltern sollten für Kinder zwar wie ein Leuchtturm sein, aber nicht perfekt und fehlerfrei. Perfektion ist die reine Hölle. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen, entspannten Tag.